Heute zu Gast in der zweiten Luft ist Radsport-Experte und zweite Luft-Stammgast Michael Haas. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zweite Luft Podcast. Ja, und heute, da präsentiere ich euch hier in der zweiten Luft, im Zweite Luft Podcast, den ersten Stammgast. Michael Haas wird ab sofort häufiger hier am Mikro vorbeischauen, am Mikro vorbeikommen und mit mir gemeinsam über aktuelle Trends und Geschehnisse im Radsport sprechen, aber auch so ein bisschen den Blick links und rechts von der Szene wagen und dort seine, wie ich finde, sehr, sehr guten und meinungsstarken Ausführungen mit uns und euch teilen. Heute gibt es aber erstmal die Vorstellungsrunde. Wir widmen uns heute mal eine ganze Folge lang dem bisher schon sehr bewegten und dem sehr Radsport verbundenen Leben von Michael. Denn Michael, der war in jungen Jahren mal auf dem Sprung zum Radsportprofi. Kam dann alles ein bisschen anders, aber nicht weniger spannend und interessant. Und heute ist Michael eigentlich bei jedem großen deutschen Radrennen dabei und ist der Mann für die Sicherheit. Was dahinter steckt, das hört ihr heute in einer sehr, sehr langen, aber wie ich auch finde, sehr hörenswerten Folge mit unserem neuen Stammgast Michael Haas oder wie Freunde ihn auch nennen dürfen, Hasi. Viel Spaß. Eine neue Woche, eine neue Folge und damit herzlich willkommen zu Folge 56 vom Zweite Luft Podcast. Und in dieser Folge machen wir ein paar Dinge anders, denn ich habe mir einen echten Stammgast gewünscht und einen Menschen, der, wie ich finde zumindest, er wird es wahrscheinlich gleich vehement abstreiten, Ahnung hat von der Szene, vom Radsport, der selber auf dem Weg zum Radsportprofi war. Und bevor wir über Sachen wie die Tour de France reden zum Beispiel, wollen wir ihn heute erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Ihr habt ihn schon einmal ein bisschen kennenlernen dürfen in einer der letzten Folgen, denn Michael Haas ist heute erstmal mein Gast. Erstmal moin, lieber Michael.
Ja, moin moin. Vielen Dank für die Einladung und ich fühle mich in der Tat ein bisschen geschmeichelt, ja, dass ich hier als Stammgast anmoderiert werde und mit dabei sein darf.
Das ist, hast du dir selbst verdient, ehrlicherweise. Nein, aber in einer der letzten Folgen, da warst du ja zusammen mit deinem Geschäftspartner Freddy schon mal zu Gast und ihr habt so ein bisschen was über Kindersport erzählt und über eure Sportschule, Sportstarten, eure Kindersportfirma Sportport.
Genau, das war ein spannendes Gespräch, eine schöne Möglichkeit, uns zu präsentieren. Und ich denke, die Themen werden immer hier einfließen, aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt heute wahrscheinlich erstmal auf dem Thema Radsport im Allgemeinen.
Auf dem Thema Hasi liegt heute der Schwerpunkt.
Auch da.
Lieber Michael, jetzt drehen wir mal das Rad zurück. Wir reden nicht über Alter, aber du bist ja vor vielen, vielen Jahren mal auf dem Sprung gewesen oder hast dir mal überlegt, Mensch, du und der Radsport, das könnte was werden. Vielleicht magst du mal erzählen, was so ein Schlüsselmoment für dich war, wie du überhaupt als Jungspund damals aufs Rad gekommen bist.
Ja, schon so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin sozialisiert auf dem Dorf in Süddeutschland und wie das alle da machen, spielt man Fußball. Und dann war das, sag ich mal, um 1990, als die Mountainbikes aufkamen, habe ich mir von meinem Kommuniongeld auch mein erstes Mountainbike gekauft und bin dann bei uns einfach im Schwarzwald rumgedüst.
Ja.
Dann gab es den Torwart, der meinte, er fährt Mountainbike-Rennen. Und okay, wenn der das kann, dann probiere ich das auch und bin wirklich am Dreisamstadion in Freiburg mein erstes Radrennen, also Mountainbike-Rennen mit Turnschuhen und Riemchenpedalen, am Start hingefallen, als letzter losgefahren und wurde dann Zweiter. Eigentlich hätte ich gewinnen können, aber war dann die Möglichkeit der Überholung nicht mehr. Und dann dachte ich, geht ganz gut, genau. Mhm. Und bin dann weitere Mountainbike-Rennen gefahren. Dann hat mich jemand angesprochen, ob ich nicht das mal auf dem Rennrad versuchen will. Parallel war ich dann auf der Oberstufe, habe einen Kunstradfahrer kennengelernt, der auch viel auf dem Rennrad trainiert hat. Der hat mir dann sein 56er Rennrad untergejubelt. Mhm. Und ich hatte halt keinen Plan. Und mit einem
zum Schnapperpreis.
Ja, nee, das ging noch, aber mit einem 1,73 auf dem 56er Rahmen, das ja wirklich Affe Schleifstein, muss man wirklich so sagen, weil ich keinen Plan hatte. Aber ich war happy, war mit dem trainieren und ich glaube, ein Jahr später habe ich dann auch eine Lizenz gelöst, bin dann ja auch ganz normale regionale Radrennen gefahren und war da von Anfang an auch in meinem ersten Radrennen direkt Dritter und die zwei vor mir kamen aus Köln, sind in Süddeutschland gefahren und waren in der Nationalmannschaft und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber rückblickend war dann jetzt eigentlich schon klar, okay, da ist ein gewisses Niveau da.
Ja.
Das war aber schon zweites Jahr Junioren. Der Landestrainer meinte ja, bis ich dich erkannt habe, warst du im Prinzip schon raus, um jetzt in irgendwelche Förderungen reinzukommen. Und ja, als kompletter Quereinsteiger, den Fußball habe ich dann gelassen, nach 2 Jahren Samstag Fußball spielen, Sonntag Radrennen, habe ich gesagt, ich probiere es auf dem Rennrad, weil das Mountainbike dann auch nicht meins war, von Anfang an das Messer am Hals und Blutgeschmack, sondern eher auch mal fahren, ein bisschen Taktik, ein bisschen, ja, einfach abwechslungsreicher. Das kam mir mehr entgegen und ja, bin dann, wie hieß es, Regionalliga bei uns gefahren oder LBS Cup in dem Team und bin bei einer deutschen Meisterschaft 19er geworden. Wäre sie 5 Kilometer kürzer gewesen, wäre ich 9er gewesen. Und da bin ich im Bundestrainer aufgefallen in der U23. Die wurde dort so neu gegründet. Und auf einmal flatterte eine Einladung zur Europameisterschaft ins Haus.
Ja, mega. Sag mal, du hast eben schon erwähnt, du hast dir da eine Lizenz gezogen. Wann zieht man sich denn eigentlich so als junger Radsportler eine Lizenz? Kann das jeder machen?
Ja, also man braucht natürlich einen Verein.
Ja.
Einen Verein und das ist im Prinzip wie in allen anderen Sportarten auch. Man braucht eine Vereinsmitgliedschaft und der Verein beantragt dann beim Verband, beim zuständigen Verband, das ist in dem Falle ja der Bund Deutscher Radfahrer oder jetzt German Cycling, eine Lizenz. Und dann gibt es entsprechend klassifizierte Radrennen, wo ich mich einfach anmelden kann.
Okay, okay. Erinnerst du dich noch dran, was dich damals da so besonders motiviert hat, vom Mountainbike auf die Straße zu wechseln?
Ja, es war schon so ein bisschen der Impuls, der einfach aus dem Ort kam, dass ich da auch direkt angesprochen wurde. Ich hatte da auch einen Ziehvater, den Sascha Tömke, der auch mal im Cyclocross in der Nationalmannschaft war. Wir haben sofort gematcht und er hat mir in relativ kurzen, prägnanten Sätzen den Radsport beigebracht. Ich erinnere da an eine Einheit, wir haben dort mit Licht trainiert, weil er gearbeitet hat.
Ja.
Ich war auf der Schule und dann war halt Trainingsbeginn im Winter auch 16, 17 Uhr, da war es stockfinster.
Stockdunkel.
Und dann hatte ich halt so Klemmlichte dran fahren über die erste Bodenwelle und bei mir liegt alles auf dem Boden.
Oh Gott.
Und der erste Spruch war, hey Kleiner, kauf dir mal vernünftiges Licht, sonst wird das hier nix. Ja, und dort hatte man noch den Akku in der Trinkflasche, also so
wow.
Self-made.
Ja, ja, ja.
Und dann sind wir aber wirklich halt unter der Woche, 2-mal die Woche abends 2-3 Stunden im stockfinsterer Nacht trainieren gefahren.
Ja, krass. Gab es denn damals sowas wie Vorbilder für dich oder außerhalb vom Torwart?
Naja, man muss dann schon sagen, 1997 war, glaube ich, für Gesamtdeutschland. Gab es einen Mann, der was gewonnen hat, was ganz Großes. Und in dem Sog bin ich natürlich mitgeschwommen. Ja, das war jetzt nicht so, dass ich Jan Ullrich Poster hatte, aber das war natürlich dann in aller Munde.
Ja.
Aber Jan Ullrich war jetzt nicht der Grund, Rennrad zu fahren. Ich habe das schon immer irgendwie gemocht. Ich bin mit meinem Mountainbike schon als, ich glaube, Realschul wirklich mit Zelt hinten drauf nach Frankreich, mit Jeanshose. Und ich weiß, wir sind zurück und hatten in Breisach irgendwie, keine Ahnung, 180
Grenzstadt
Kilometer.
Bei Freiburg.
Genau. Und es wären noch 70 Kilometer gewesen. Und mein Kollege sagt, komm, lass hier zelten. Ich so, nein, machen wir nicht. Wir ziehen durch, ne? Und dann hatten wir halt 250 auf der Uhr.
Krass.
Und einen 25er Schnitt. Und also ich weiß noch, ich war auch ordentlich paniert. Aber solche Sachen als 16-Jähriger, ich weiß nicht, wer heute auf so eine Idee noch kommen würde. Also eine gewisse Affinität und vielleicht auch eine gewisse Verrücktheit und Robustheit vor allem war irgendwie einfach da. Aber wie gesagt, erstes Radrennen war zweites Jahr Junioren.
Wenn man dann als Junior unterwegs ist, in der südbadischen Region, und Jan Ullrich hat da zu dem Zeitpunkt ja auch dort gewohnt, er wohnt ja heute auch wieder da in der Weltstadt Merdingen, direkt neben Freiburg ist es ja. Aber hat man dann da auch mal Berührungspunkte? Sieht man den dann auch mal irgendwie trainieren? Oder, keine Ahnung, gibt es dann irgendwie mal Tage, wo man sagt, boah, aber als Ulle habe ich Ulle gesehen oder so? Also aus Transparenzgründen muss ich sagen, ich bin im Nachbarort von Merdingen groß geworden. Und also ich habe Jan Ullrich da alleine häufiger gesehen. Und das waren dann immer für uns große Sternstunden, wenn er irgendwie in seinem Telekom-Trikot uns vorbeigefahren ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, im Training hatte ich ihn so noch nie dann getroffen.
Ja.
Natürlich hatte man Schnittpunkte mal in Radrennen, ob das jetzt deutsche Meisterschaften waren oder das eine oder andere Kriterium oder das ein oder andere Rennen.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Training waren es dann eher mal Michael Rich oder Fabian Wegmann, mit denen man mal trainiert hat.
Ja.
Aber mit Jan Ullrich hatte ich jetzt so die Schnittpunkte eigentlich nicht im Training.
Richtig, ja, stimmt. Klar, den gab es auch.
Ja. Krass. Aber du hast mir im Vorfeld eine Geschichte erzählt, glaube ich, dass du zumindest schon mal warst bei der deutschen Meisterschaft von Ulle dezent zur Seite gebeten wurdest.
Ja, das war irgendwo am Rhein unten in Rheinfelden, glaube ich, ja, oder sowas. Und das Rennen ging dann so langsam Richtung Halbzeit und ich habe schon ums Überleben gekämpft am Ende des Feldes. Ja. Und Jan Ulrich hat sich, glaube ich, sicherlich nach Team Telekom-Taktik am Anfang zurückhalten können, dürfen.
Ja, ja.
Und ich höre nur, ey, kleiner, mach mal ein bisschen Platz, weil ich schon länger verbogen hatte. Und dann ist eben Jan Ulrich da, Oberlenker, locker pfeifend.
An dir vorbeigezogen.
An mir vorbeigefahren.
Ja, Mann, ja. Mann. Jetzt ist es ja so, wenn, ich sag mal, wenn junge Mädels und Jungs irgendwie in den Leistungssport gehen, da ist ja meistens die Rolle der Familie ganz entscheidend, dass man da auch die Akzeptanz hat, dass das auch mitgetragen wird von der eigenen Familie. Wie ist das im Radsport? Braucht es da auch viel Engagement der Eltern oder geht das auch tatsächlich ohne?
Ja, also ohne geht das gar nicht. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, man wächst in alles rein.
Ja.
Und als die Entscheidung war, okay, ich fahre jetzt mal Radrennen, war weder die Idee noch die Vision, noch habe ich die Möglichkeit gesehen, dass ich irgendwie ja 4 Jahre später schwarz-rot-goldenes Trikot anhatte. Das hätte mir das jemand gesagt mit 16, das ist verrückt.
Mhm.
Aber heutzutage ist es so und ich glaube, das ist aber überall im Leistungssport, ob das jetzt hier im Fußball ist oder im Radsport, aber natürlich extrem, weil man auch sagen muss, dass die Dichte und die Anzahl an Rennen, alleine einfach die Möglichkeit, sich zu messen und auf ein gewisses Niveau dann auch auszubilden, dass das extrem abgenommen hat, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Das heißt, die Fahrtwege, um an Wettkämpfen teilzunehmen, die werden noch extremer.
Okay.
Und was man natürlich heute auch sagen muss, Kinder alleine im Straßenverkehr trainieren zu lassen, jetzt nicht, früher war alles besser, aber es gibt natürlich jetzt hier in Hamburg ist schon eine extreme Dichte.
Ja,
und aus der Stadt rauszukommen, ist es schon einfach, jetzt auch als Vater zu sagen, okay, würde ich wollen, dass mein Sohn mit 14 alleine 60 Kilometer trainieren fahrt, das ist schon einfach auch was sich vielleicht verändert hat.
Absolut, ja, absolut. Also ich finde ja selber, wenn man hier in Hamburg zum Beispiel Fahrrad fährt, bis man mal aus der Stadt raus ist, jetzt sind wir bei dir hier an der Stadtgrenze, aber wenn man jetzt mal sagt, man wohnt irgendwie im Zentrum von Hamburg, bis man dann tatsächlich mal irgendwie an 800 Ampeln gefühlt vorbei ist und irgendwie auch anderen Verkehrsteilnehmern, das ist schon ziemlich bescheiden.
Und was halt, also es ist nicht nur das zeitliche Invest und Commitment der Eltern, sage ich mal, die Kinder überall hinzufahren. Es gibt Verbandsstrukturen, die dann ab einem gewissen Punkt auch greifen. Aber ohne Zubringerdienste der Eltern funktioniert es nicht.
Ja, ja.
Und es ist natürlich auch ein finanzielles Invest.
Ja,
wenn man jetzt vor allem auch in der Jugend, was ich ja auch immer empfehlen würde oder alle empfehlen, sich da möglichst breit aufzustellen, dann hat man relativ viel Disziplinen.
Ja.
Das bedeutet aber auch immer relativ viel Material.
Ja.
Und der Radsport ist jetzt immer mehr eine Materialschlacht, auch wenn man im Nachwuchsbereich das ja versucht, in gewissen Grenzen oder Bahnen zu halten. Nichtsdestotrotz fährt da keiner mehr ohne ein Carbonrad. Und dann fährt man Cyclocross, Bahn, Zeitfahren und auch speziell beim Zeitfahren hat sich natürlich auch im Nachwuchs extrem viel getan.
Ja.
Und dann entscheidet halt auch ein Stück weit das Material dann über Zeiten oder über Nominierungen. Das heißt, es ist ein extremes Invest.
Mhm.
Mal abgesehen davon, ich habe einen Sturz, der Carbonrahmen ist gebrochen und dann sind
ein paar tausend Euro
im Eimer.
Es gibt ja zumindest so, wenn man auf einem anderen Niveau oder einem besseren Niveau fährt, dann gibt es ja auch so Engagements hier wie in Hamburg von Stevens, die ja so Nachwuchsteam jetzt auch an den Start gebracht haben mit auch Jens Schwedler, liebe Grüße. Ab und zu hört er hier, glaube ich, auch mal rein und war auch schon zu Gast. Aber ohne sowas ist es ja dann schon echt eine kostspielige Geschichte.
Ja, yeah, total.
Gerade also auch mitwachsend. Also
ab einem gewissen Niveau gibt es dann Möglichkeiten der Förderung. Aber letzten Endes ist es einfach erstmal ein ganz hohes Investment an Zeit und auch monetär von den Eltern. Ab einer gewissen Stufe gibt es dann sicherlich Möglichkeiten. Aber auch da ist ja nicht so, dass es jemand gibt, der einem das abnimmt, sondern man hat vielleicht einen Vereins- oder Heimtrainer, der da sehr engagiert und motiviert ist. Oder es hängt halt super viel am Elternhaus.
Ja. Würdest du denn deinen eigenen Kindern noch irgendwie den Weg in den Radsport raten, wenn die jetzt sagen wollen würden, ich weiß es nicht, aber wenn die jetzt sagen würden, sie würden gerne selber Radsport im Radsport aktiv sein, würdest du dann sagen, ja klar, bin dabei?
Ja, also wenn ich das Gefühl hätte, dass die Kinder das wirklich wollen und dahinter stehen, würde ich das immer unterstützen, ganz klar. Aber wie ich alles andere auch unterstützen würde, ob das jetzt ein Instrument wäre oder was auch immer, wenn ich das Gefühl habe, das Kind geht da drin auf und möchte den Weg gehen, aber ich bin natürlich mir den ganzen Rahmenbedingungen und vor allem auch den Gefahren, Stolpersteinen und das, was auch kommen kann, durchaus bewusst, sodass ich jetzt von meiner Seite da nichts pushe, aber jetzt auch nicht sage, nee, gibt es nicht.
Und wenn jetzt heute ein junger Sportler sagt, ich möchte gerne in den Radsport reingehen, was würdest du oder was würdest du ihm raten, was sollte er dann heute machen?
Naja, also wie vorhin ja schon ausgeführt, ohne Verein ist erstmal dann ein gewisses Rennniveau nicht möglich. Es gibt fette Reifen und Einsteigerrennen. Ja. Wenn ich mich dann aber entscheide, okay, ich möchte den Radsport wirklich als mein Haupthobby oder als auch mit ein bisschen Ambition bestreiten, dann komme ich letzten Endes an einem Verein und an der Rennstruktur irgendwie nicht vorbei. Und das beginnt ja irgendwie schon sehr, sehr früh in der U9, U11, U13, U15. Das heißt, ich brauche den Verein. Und was natürlich, wenn es funktionierende Vereine gibt und ich habe durch meinen Job auch sehr viel Kontakte in ganz Deutschland und bin wirklich immer beeindruckt, wie viele Menschen es doch gibt, die einfach den Radsport leben und wahnsinnig viel für die Jugend tun. Und wenn ich da im richtigen Verein bin, dann glaube ich, kriege ich da Werte mit und auch eine Möglichkeit, die dann über den Radsport hinausgeht. Aber die werden immer weniger, aber es gibt noch ein paar Verrückte im positiven Sinne, die sehr, sehr viel einbringen und dann ist man da im Verein sehr gut aufgehoben.
Aber also Mitgliederzahlen in Vereinen sind ja, glaube ich, schon rückläufig mittlerweile. Also siehst du irgendwie so ein Vereinssterben oder siehst du auch, dass Vereine irgendwie sich weiterentwickeln müssen oder sagst du, nö, eigentlich so der klassische Verein, so wie du ihn kennst, also Radsportverein, ist schon richtig so.
Puh, da können wir einen eigenen Podcast zu machen, wo sicherlich auch nochmal Recherche, aber ich habe vorgestern erst mit einem alten Freund und Trainingskollegen Tim Böhme, der bei German Cycling auch für die Trainer Entwicklung und Ausbildung möglich ist. Und der sagte auch, die Vereine müssen sich reformieren und alle schreien danach. Vereine müssen professionalisiert werden. Das kann alles nicht mehr im Ehrenamt stattfinden. Und das ist ja nicht nur ein Problem des Radsports, sondern in allen Sportarten. Es bleibt aber die Frage, wer bezahlt die Party und professionelle Strukturen hören sich schön an. Ja. Die müssen aber finanziert werden. Sprich, an dem Verein komme ich nicht vorbei und das hatte ich gerade schon gesagt. Ich bin immer noch verwundert und freue mich und auch ein bisschen stolz, dass es so viele noch gibt, die den Radsport so leben, aber sind halt sehr wenige.
Ja.
Und die halten das eigentlich noch am Laufen. Und ich glaube, vor 30, 40 Jahren war jetzt die Vereinsdichte und vor allem auch alleine die Vereine, die Radrennsport betrieben haben, waren wesentlich mehr. Es gibt immer noch die alten Inseln und die alten Personen, die das aufrechterhalten und da kommt auch Nachwuchs nach. Aber ich würde schon sagen, dass wenn man jetzt eine Starterliste heutzutage anguckt und von vor 25 Jahren, dass natürlich weniger gemeldet sind und vor allem aber auch die Vielfalt abnimmt, weil ganz viele Vereine einfach dann, ich sage jetzt mal nicht aussterben, aber vielleicht den Rennbetrieb ein Stück weit einstellen.
Und dann enden sie heute alle in irgendwelchen Communities, oder?
Ja, der Vergleich hinkt aber jetzt mit dem lizenzierten Sport. Wenn wir jetzt über Nachwuchs sprechen und Social Rights, das eine hat mit dem anderen da jetzt nicht zwingend was zu tun.
Okay. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf dich, auf deine Zeit. Jetzt warst du ja damals in der Jugendnationalmannschaft, U23 sagtest du. Bis dahin bist du gefahren. Dann ging es aber für dich dann an der Stelle nicht weiter und warum denkst du, war das so? Also warum ging dann dein Weg anders weiter und du bist nicht irgendwie ein paar Jahre später Rundfahrten gefahren oder bist in den wirklich Profibetrieb eingestiegen?
Ja, also kurz ein bisschen ausholen.
Ja,
die Nominierung zur Europameisterschaft in Villach, die kam relativ überraschend aufgrund der Leistungen bei einer sehr schweren deutschen Meisterschaft. Und ich war einfach unter den ersten 20 der Einzige, den man gar nicht kannte. Der auch nicht in keinem Kader war. Und das war, denke ich, Grund für die Einladung. Europameisterschaft war ein Reinfall. Da stand ich nach einem Drittel am Rand. Ich glaube, Danilo Di Luca hat gewonnen. Und dann dachte ich, okay, das war's jetzt. Und dann wurde ich trotzdem zur U23-Nationalmannschaft eingeladen. Das war dann mein letztes Jahr. War mit im Trainingslager, 3 Wochen Mallorca.
Ja.
Bin dort laut Bundestrainer sehr gute Zeiten gefahren im Zeitfahrttest. Hab dann eine Woche später das erste Bundesliga-Rennen, was es damals gab. Das wurde neu gegründet, die 23-Bundesliga. Habe ich dann auch noch gewonnen, habe ein richtiges Programm gekriegt mit Rundfahrten in Italien und Frankreich und Stürze und volle Programm. Und dann war im Prinzip eigentlich im April meine Saison schon vorbei, weil ich mich jetzt rückblickend komplett in den Keller gefahren hatte.
Krass.
War wirklich, musste Infusionen kriegen, weil ich mich so bei diesem Bundesliga-Rennen so in den Keller gefahren hatte, dass ich also 4 Tage vor Muskelschmerzen keine Treppen gehen konnte.
Oh Gott.
Und war dann in der Uniklinik, wir wurden ja da betreut und dann hieß es ja, dein Körper hat angefangen, Muskelgewebe zu verstoffwechseln.
Doch.
Weil ich mich so in den Keller gefahren habe. Vielleicht auch, und das ist auch die Antwort auf die Frage, die Belastung einfach nicht so wegstecken konnte oder letzten Endes dann verdauen konnte, bildlich gesprochen, wie die anderen, weil, wie gesagt, mit 17, keine Ahnung, bin ich 5000 Kilometer Spaß gefahren auf einem Fahrrad, was mir zu groß war. Und mit
dem 56er-Rahmen.
Genau, mit Tennissocken.
Ja, geil.
Und die anderen, die dort schon in der Nationalmannschaft waren, die ja dann letzten Endes meine Kollegen oder Konkurrenten waren, die sind mindestens das 3- bis 4-fache gefahren und haben natürlich an Lebenszeitkilometern schon sehr, sehr viel dabei. Und der Radsport ist einfach, baut aufeinander auf und ich brauche eine gewisse Grundlage. Und die hat letztlich, glaube ich, einfach gefehlt. Okay. Und das hat mir dann auch in dem Jahr das Genick gebrochen, wurde dann festgestellt, ich hatte das pfeifische Drüsenfieber, allerdings erst in der Offseason.
Okay.
Und ja, das war, glaube ich, dann so, ne, das hat mir das Genick gebrochen und vielleicht auch die Möglichkeiten nach vorne ein Stück weit verbaut.
Okay. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken, du bist ja dann irgendwann ins Berufsleben eingestiegen. Wie bist du da vorgegangen? Also du hast gemerkt, okay, oder du hast jetzt einfach deinen Körper dir gesagt, es geht nicht weiter. Irgendwie diese Karte Radsport soll irgendwie nicht sein. Ich stelle mir zumindest vor, das ist dann erstmal auch irgendwie so ein Knick, den man erstmal verdauen muss, mental vielleicht auch. Aber wie bist du dann vorgegangen oder wie bist du dann final so ans Arbeiten gekommen? Was denn dann da so die nächsten Schritte bei dir gewesen?
Also ich habe dann nicht direkt aufgegeben oder man muss sagen, zur Einladung der Nationalmannschaft war ich Zivildienstleistender im Krankenhaus und habe Verbandsmaterial von links nach rechts geschoben im Lager.
Ja. Ah ja, hast du was Tolles wie ich gemacht.
Genau. Habe also schon irgendwie fast 8 Stunden jeden Tag gearbeitet und dann eben noch trainiert, um mich auf eine Europameisterschaft vorzubereiten. Ich durfte dann Freitag auch mal früher gehen. Aber 7 aufstehen, 8 Stunden arbeiten oder 7 Stunden und abends dann nochmal 3-4 Stunden trainieren. Ich weiß noch die Gesichter meiner Zivi-Kollegen beim Mittagessen, was dieser kleine Zwerg und ich war dort noch einigermaßen leicht. Einfach an, mein Tablett hat nicht ausgereicht.
Oh Gott.
Und die konnten das nicht nachvollziehen, wie man so viel essen kann. Aber ich hatte einen wahnsinnigen Umsatz, ne? Also normal gearbeitet, plus abends Training. Dann 3-4 Stunden Training, Wochenende Rennen. Ich hatte in der Mittagspause auch immer so eine 3/4 Stunde für mich. Das war sofort hinlegen und pennen. Ja.
Ja. Warst du denn auch in Freiburg dann? Oder?
Nee, in Lahr, im Krankenhaus.
Okay, okay.
Genau, dann kam das Jahr Nationalmannschaft, Zivi war zu Ende und dann habe ich in Absprache mit meinen Eltern zu Hause gewohnt gesagt, so okay, ich probiere das jetzt, bin für die RSG Wiesbaden gefahren.
Okay.
Da gab es ein paar Euro ein Auto und das Material wurde gestellt.
Ja, immerhin.
Genau, das war dann schon was und ja, nach dem Bundesliga-Rennen habe ich dann auch ein Auto bekommen und sowas. Also ich konnte da irgendwie leben mit Unterstützung eben der Eltern, und dann ging das Team leider bankrott. Ich bin aus der Nationalmannschaft raus, hatte dann noch ein Jahr U23 und habe dann auch mit den Eltern entschieden, so ein Jahr, das Jahr gebe ich mir noch, das letzte Jahr U23. Heutzutage ist eine andere Dynamik, da gibt es schon mit 17, mit 18 Vorverträge oder Verträge in Devo-Teams. Das gab es damals noch nicht so. Da war die U23 im Prinzip die Brücke ins Profitum. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will das nochmal versuchen. Dann ging der Verein hops, bin dann für das Team Stuttgart gefahren. Das Material war nicht mehr so top, die Rahmenbedingungen waren nicht mehr so top. Ich bin dann aber trotzdem fleißige 27.000 Kilometer trainiert, hatte auch die ein oder andere Rundfahrt.
Ja.
War in der Bundesliga-Gesamtwertung, glaube ich, 5. Habe das letzte Bundesliga-Rennen auch nochmal gewonnen im Saarland. Und muss man aber fairerweise sagen, halt nie so bei einer großen Rundfahrt aufgefallen, dass die Profiteams gesagt hätten, das ist einer.
Der ist es.
Ich war in Kontakt mit Team Gerolsteiner damals als Stagiaire. Stagiaire bedeutet, das ist quasi so ein Praktikum bei einem World Tour Team, wäre es jetzt dieses Jahr oder in der heutigen Zeit. Das hat sich dann zerschlagen und dann hatte ich so quasi angeboten von Drittkategorien, so kriegst 300 Euro und bist Profi. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich nach Freiburg und studiere Sport, BWL und Psychologie auf Magister. Und bin dann dort noch 5, 6 Jahre auf Amateurebene gefahren.
Ja.
Trotzdem noch, glaube ich, ganz, ganz gut. Bin auch dann immer noch bei deutschen Meisterschaften mitgefahren oder Regiotour durfte ich fahren als Auswahlteam. War zweimal in Taiwan, bei Kai-Rundfahrt war ich Dritter, die damals noch nicht so hoch war wie jetzt, aber trotzdem auch Profiteams am Start waren. Mallorca-Challenge, hätte ich dreimal fast eine Etappe gewonnen, war dreimal Zweiter. Aber ja, ich konnte ein Stück weit mein Studium finanzieren, ich war dann im Radsport beheimatet und so ging dann der Übergang ins Berufsleben.
Und was war dann so der erste, ich sag mal, der erste Schritt ins Berufsleben so für dich?
Also während des Studiums, wie gesagt, ein Teil war einfach der Radsport. Auch wir haben kein Gehalt vom Verein gekriegt, aber Prämiensystem plus. Auch damals gab es in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg auch gerne mal abends Radrennen.
Ja.
Zu jedem Weinfest
gab es
Radrennen. Und dann konnte man schon mit ein paar hundert Euro nach Hause fahren.
Okay, wenn du vorne lagst.
Genau, wenn man da, es gab Radrennen, 60 Runden. Und jede Runde gab es Geld für die ersten zwei. Also nur 10 und 20 Euro,
ja, egal.
Aber wenn man dann in der dritten Runde rausfährt, zwei zu dritt, dann klingelt die Kasse.
Ja, okay.
Ja, und das gibt es eben in der Dimension heute leider auch nicht mehr. Das ein oder andere gibt es noch, aber da waren wirklich
Waren das dann immer Sponsorengelder oder wer hat das bezahlt? Also diese Radbeine?
Teilweise waren das private Gönner,
okay.
aber das waren eben halt auch Sponsoren, die dann Geld gegeben haben.
Ja.
Eine Hildibor-Maschine konnte man gewinnen und sowas. Ja, die haben wir dann bei eBay für 300 Euro vertickt und das war für Studenten echt viel Geld.
Dann hast du die Gage verdoppelt.
Genau.
Ja,
aber Berufsleben war dann während des Studiums, ich habe ja in Freiburg studiert.
Ja.
Und dort gab das Radlabor, was jetzt auch eine GmbH ist. Dort war ich als wissenschaftliche Hilfskraft tätig und habe dann Blut abgenommen, Studien begleitet, Feldstudien betreut etc. Und das war im Prinzip der eine Zweig. Und der andere Zweig war damals die Deutschlandtour. Die kam immer mal wieder in Schwarzwald. Da war mal Zielankunft auf dem Feldberg.
Ja, stimmt.
Wo war es denn noch? Bad Krozingen mal gestartet.
Ja.
Und dort habe ich schon als Student mich um die Streckenposten gekümmert.
Okay.
Ich wurde auch von einem Radkollegen gefragt, Mensch, und ich war dort auch, glaube ich, erstes oder zweites Jahr Studium, also ein ganz junger Kerl, könntest du für die Deutschlandtour eben Streckenposten akquirieren? Mhm. Und das habe ich dann zwei oder dreimal gemacht und bin dann halt so einem Bürgermeister nach St. Mergen oder irgendwie in Hochschwarzwald gefahren und gesagt, so, wir brauchen die und die Unterstützung. Hab das dort organisiert und das waren dann im Prinzip auch meine zwei Einstiege in die Berufswelt. Beim Radlabor gab es dort die Bestrebung, das Radlabor aus universitären Strukturen rauszulösen in eine GmbH, was dann auch gelungen ist.
Vielleicht musst du kurz erklären, was das Radlabor ist.
Das Radlabor war damals ein Labor für Radfahren, hat jetzt zum Teil Forschungsaufträge aus Wirtschaft oder aus Bundesmitteln und hat sehr viele Leistungsdiagnostiken, also solche Stufentests, wo die Kaderathleten kamen, die sind standardisierte Protokolle gefahren, da wurde Herzfrequenz, Laktat, die wurden medizinisch untersucht und das wurde eben in diesem Radlabor durchgeführt. Und dieses Know-how war das Ziel der Universität, dieses Know-how an den Markt zu bringen.
Ja.
Es ging dann auch um eine Entwicklung von Hardware.
Ja.
Und mittlerweile ist das Radlabor zwei Gründe, Sitzpositionsanalyse, also so ein Tool wird vertrieben und eben weiterhin Leistungsdiagnostik plus Trainingssteuerung.
Waren das dann dieselben Köpfe, die dann auch Team Telekom betreut haben? Weil die waren ja auch immer in der Uniklinik Freiburg.
Ja, die waren teilweise auch da, genau.
Okay.
Ja, also das Radlabor war ein bisschen ausgelagert von der Uniklinik, aber Team Telekom war dann auch mal im Radlabor oder wenn Jan Ulrich Themen hatte, dann war aber auch der Institutschef selber vor Ort.
Da gab es damals einen Arzt, der immer bekannt war.
Ja, Heinrich und Schmid.
Lothar Heinrich
und Andreas Schmid.
Der war ja damals immer aus diversen Gründen irgendwie in der Glotze.
Genau, ja.
Egal.
Aber das waren dann, dort gab es die Bestrebungen, das Radlabor quasi zu einer GmbH aus der Uni rauszulösen. Es gab Bundesfördermittel und ich war dort mit dabei. Das wäre im Prinzip Teammitglied gewesen oder Gründungsmitglied. Und dann kam aber eine Anfrage von der Deutschlandtour, die damals aus Hamburg von der Absolut Event GmbH organisiert wurde. So, Mensch, wir bräuchten Support in der Streckenplanung. Mhm. Und ich habe mich wohl nicht ganz so dämlich angestellt. Und mein damaliger Chef, der mich als freier Mitarbeiter betreut hatte, rief an, meinte, du hast ja keinen Bock. Könnt mir das vorstellen mit dir? Die Kollegen, die das jetzt machen, die müssten wir so langsam mal in Ruhestand verabschieden und wir bräuchten da
ein junges Support. Gesicht.
Genau. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung.
Ja.
Ich hatte auch mit Olympiastützpunkt und Team Rothaus die Möglichkeit, da weiter noch Radrennen zu fahren oder Landestrainer war mit im Gespräch, weil ich parallel auch schon zum Beginn, schon viel früher im Verein eben aktiv war und dort eine Rennsportgruppe gegründet habe und zum Schluss auch zwei sehr gute Mädchen betreut hatte. Die eine hat dann auch mal eine Medaille sogar bei einer Weltmeisterschaft geholt. Also eigentlich war der eine Weg, halbe Stelle Radlabor, eine GmbH zu gründen mit Bundesmitteln, mit Fördermitteln und die andere Hälfte irgendwie noch Landestrainer und vielleicht sogar selber noch ein bisschen Radrennen fahren.
Okay.
Und die Alternative Hamburg, Absolut Event GmbH, sage ich mal Streckenplaner der Deutschlandtour. Und dann habe ich mich für den Hardcut entschieden.
Okay, und warum hast du dich für den Hardcut entschieden?
Ja, ich glaube, der Reiz war recht groß, einfach auch mal weg aus der Wohlfühl-Oase Freiburg. Ja, es war, glaube ich, einfach der große Reiz. Und natürlich, klar, den beim größten Radrennen in Deutschland, das ging damals noch über 9 Tage und es war die Boomzeit.
Ja, ja.
Mit Österreich, Schweiz, wirklich 9 Etappen, Tourismus, Hochburgen.
Ja, ja,
das war schon
cool.
Das war natürlich ein Riesenreiz. Auch die Classics sind geboomt, der Triathlon war in den Anfängen hier in Hamburg und vielleicht auch mal was anderes sehen. Das war dann so der Impuls.
Und das hat alles Absolut Sport gemacht?
Absolut Event.
Event, also die waren Zeit Classics und auch Triathlon?
Ja, genau.
Okay,
genau.
Also eigentlich ja Formate, die es ja heute alle noch gibt.
Ja.
Ja,
es waren also jetzt mehrfach verkauft quasi, aber gegründet, standen in Hamburg von Christian Tötzke, Kai Rapp. Die haben im Prinzip die Cycle Classics aus dem Boden gestampft oder erfunden und dann eben auch den Triathlon, den Veloton und Tötzke macht mittlerweile Hyrox.
Und dann bist du bei der Deutschlandtour durchgestartet und warst dann da für Streckenplanung zuständig, hast die Hochphase mitgemacht. Du warst ja, glaube ich, in Summe, glaube ich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, 8 Jahre da bei Absolut.
Irgendwie sowas, ja. Also die Hochphase, zur Hochphase bin ich hin, das war 2006 und dann ging es aber auch steil bergab.
Okay.
Ja, weil dann kamen Probleme im Radsport und nachgelagert eben auch die Probleme der Events und der Veranstaltungen.
Ja.
Ja, das Doping schwebte über allem und das hat letztlich dann auch zu Problemen in Fernsehübertragungen und das ist ja dann Rattenschwanz, ohne Fernsehen keine Sponsorengelder, keine Etappenorte, die dann auch sagen, Mensch, mit diesem Image wollen wir uns nicht quasi sehen und messen lassen. Und dann war eigentlich, ich glaube, das erste Jahr ging es noch, dann 2 Jahre war jedes Jahr ein Kampf noch und die letzte Deutschlandtour hat dann 2008 stattgefunden und wurde dann eingestampft, auf Deutsch gesagt.
Und dann hast du dich ja mit 2 Partnern, wenn ich das richtig weiß, mit Sportport, da habt ihr, das sind ja, ihr seid ja alles Ex-Kollegen gewesen. Ne?
Genau. Es gab andere Projekte. Ja. Ich habe dann auch mal die Projektleitung der Cycle Classics 2 Jahre gemacht, die operative Projektleitung des Marathons als Dienstleister haben wir da fungiert, weil ich eben aus diesem Genehmigungsstreckenthema auch raus wollte. Mhm. Und dann wurde die Firma 2x verkauft, zuerst nach Lagardère, dann zu Ironman und dann war es irgendwann nicht mehr so meine Welt, beziehungsweise hat ein Umbruch stattgefunden. Mittlerweile ist ja auch nicht mehr so viel über, also noch der Ironman, alles wurde irgendwie verkauft. Und 2 Ex-Kollegen hatten dann die Firma Sportport gegründet, unsere Kindersportprojekte, die dort schon liefen, schwerpunktmäßig das Vattenfall-Schulprojekt, das haben sie mit rausgelöst. Und nach einem Jahr Elternzeit, was ich hatte, bin ich dann dort mit eingestiegen
und
bin jetzt seit knapp 2 Jahren auch als Geschäftsführer tätig.
Okay, und dann bist du mit Freddy ja gemeinsam da in der Geschäftsführung.
Genau.
Und was sind da gerade so eure größten Themen? Also du hast erzählt, dass du gerade aus Frankfurt zurückkommst und da eine Woche an Schulen unterwegs warst.
Genau, da war ich im Auftrage der Bike Academy. Also wir haben verschiedene Projekte und auch verschiedene Geldgeber letztlich. Und dort sind wir für Ferrero und für das Rennen am 1. Mai für die Bike Academy, der Dienstleister. Die Bike Academy ist ein Fahrradprojekt für Frankfurter Schüler.
Ja.
Die Schulen können diese Bike Academy buchen. Wir kommen im Schnitt dreimal vorbei, dreimal 90 Minuten.
Okay.
Und haben ein gewisses Setup, um mit den Schülern eben Radfahren zu gehen. Das geht von Helmsicherheit über Fahrsicherheit, aber bis auch einfach auch mal einen Ausflug machen in der Umgebung. Mhm. Weil natürlich Lehrkräfte zum einen sich das nicht zutrauen. Okay. Nee, oder es einfach auch an Personal fehlt.
Ja.
Und es schon auch ein Schritt ist, auch versicherungstechnisch das Schulgelände mal zu verlassen. Und wir sind da vielleicht Impulsgeber oder auch einfach die, die es anleiten und ein gewisses Know-how haben, ja.
Und wie viel, kannst du schon sagen, wie viele Kindern du mittlerweile das Radfahren beigebracht hast? Wahrscheinlich Tausenden in den ganzen Jahren.
Das weiß ich nicht. Also Freddy definitiv, weil er eben auch 10 Jahre dieses Vattenfall-Schulprojekt gemacht hat. Und ich wüsste nicht, ob es jemanden gibt, der schon mehr Schul- und Unterrichtseinheiten mit Kindern auf Fahrrad gemacht hat als Freddy.
Egal.
Zehntausende in Summe vielleicht, ich weiß es nicht.
Beeindruckende Zahlen. Und bist du denn heute noch viel auf dem Rad unterwegs oder kostet der Job immer mehr Zeit und würdest gerne mehr Rad fahren, als du aktuell kannst?
Unbedingt würde ich gerne mehr Rad fahren. Ja, es ist Job und auch private Verpflichtungen, die das einschränken. Ich versuche meinen Arbeitsweg, wenn ich dann im Büro bin, aber unser Arbeitsleben ist natürlich sehr flexibel, weil ich auch sehr viel in die Projekte eingebunden bin oder auch in Frankfurt dann auch Unterrichtseinheiten selber mache und auch den Kontakt zu den Schulen und zu den Lehrern und zur Schulsportorganisation schätze und auch nicht vermissen will oder pflegen will.
Ja.
Und daher kann man jetzt nicht sagen, eine Woche gleich der anderen. Mhm. Aber hätte ich eine Bürowoche, versuche ich, die 20 Kilometer One-Way mit dem Fahrrad zu fahren.
Okay.
Oft ist es dann aber mittlerweile auch einfach das E-Bike mit 45 km/h, weil es die beste und schnellste Variante ist, durch den Berufsverkehr in Hamburg zu kommen.
Ja, ja, absolut. Aber trotzdem, also du hast jetzt deine eigene Firma, bist da jetzt mit dabei. Aber du hast ja auch den Kontakt oder bist ja immer noch involviert, zum Beispiel hier in Hamburg bei den Cyclassics. Denn Fabian Wegmann hat ja hier im Podcast verraten, dass du durchaus, im vergangenen Jahr als es da mal kurz heiß herging, du dann total auch erster Ansprechpartner für ihn warst.
Ja, genau. Also erstmal bin ich natürlich sozialisiert in der Eventwelt und in der Radsportwelt noch mehr und möchte das auch irgendwie gar nicht missen.
Ja.
Also das heißt, ich mache meistens als Privatperson bin ich in nahezu allen großen Events, also Radrennen in Deutschland involviert in unterschiedlichen Funktionen und bei den Cyclassics, weil eben die Jungs, die das jetzt noch hier aus Hamburg machen, alte Kollegen sind,
alte
Freunde oder ein alter Praktikant von mir, jetzt Projektleiter ist. Und ich bin dort jetzt in der Rolle des Safety Managers tätig. Und was letztes Jahr passiert ist, das eben kurz auszuholen,
Strecke
war blockiert durch einen Rettungseinsatz im Jedermann-Rennen.
Ja.
Und kurz vor Start hieß es über Funk oder von der Polizei, es gibt keine Freigabe, ihr dürft nicht losfahren.
Mhm.
Und wir hatten ganz rudimentäre Informationen, dass da was ist, aber mehr nicht. Mhm. Und dann hieß es auf einmal, okay, es geht nicht. Mhm. Und dann hat sich rausgestellt, da standen 2.000 bis 3.000 Menschen im Umland von Hamburg an einer Unfallstelle, die nicht passiert werden durfte. Und auf Deutsch gesagt, werden wir denen in Arsch gefahren mit den Profis. Und dann musste eben ganz viel kommuniziert, überlegt, gerechnet werden.
Mhm.
Dann bin ich letzten Endes auch meinem Job als Safety Manager nachgekommen, in Absprache mit dem Team, was die Streckenplanung gemacht hat und mit der Einsatzzentrale, nenne ich es jetzt mal sinnbildlich, zu entscheiden, welche Möglichkeiten gibt es. Wichtig war natürlich erstmal, gibt es eine Möglichkeit, wann die Unfallstelle freigeräumt ist? Wie kriegen wir diese 3000 Menschen zurück nach Hamburg?
Ja, ja.
Und wie schaffen wir es, dass die Profis ein Rennen fahren können, ohne den wieder hinten reinzufahren. Weil die hatten von dort noch bummelig 50, 60 Kilometer mit einem 30er Schnitt und die Profis fahren 45 km/h. Das war also ein bisschen ein Rechenbeispiel. Aber das Fragezeichen war halt, wann können wir los? Wir hatten dann auch geprüft, können wir die 3000 Leute ableiten? Können wir mit dem Profirennen drumherum fahren? Was aber alles dann nicht so einfach ist.
Ja.
Aber die Polizei war da sehr kooperativ. Meine Rolle ist ja dann auch die Absprache mit dem mobilen Begleitkommando.
Ja, ja.
Das hat dann sehr gut funktioniert. Letztlich hatten wir ein bisschen Glück, dass sich die Unfallstelle aufgelöst hat. Wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, diese 2.000 bis 3.000 Menschen neutralisiert mit Begleitung von Motorrädern in die Stadt zurückzuführen. Mhm. Und das Konzept war so, dass die Profis ja dann erstmal nach Norden rausgefahren sind, eine Runde in Schleswig-Holstein gedreht sind, das heißt einen Puffer hatten und wir aber natürlich Zeit verloren hatten. Und das Rennen ja im Fernsehen kommt und das Fernsehen einen Slot hat, den man dann nicht einfach aufgrund des Unfalls schieben kann.
Ja, ja, ja.
Hinzu kam die Info von Fabian, die müssen heute Abend die meisten nach Paris, weil morgen früh geht der Flieger nach Montreal und Quebec, da waren die nächsten Rennen. Die Rennfahrer, die müssen zum Flughafen und die wollen auch zum Flughafen.
Ja, ja.
Das war dann aber auch nochmal die Hilfe für uns, weil die sind dann sehr, sehr schnell gefahren, weil sie haben gesagt, wir wollen ins Ziel und duschen.
Ja.
Wir haben das Rennen verkürzt um eine Runde, die wir in Schleswig-Holstein gedreht hatten. Schade für die Leute dort, weil die haben sich sehr gefreut. Aber letztlich hat es dann genau gepasst, dass wir die Zielzeit hatten mit dem Fernsehen.
Ja.
Wir hatten ein tolles Rennen. Wir sind, glaube ich, dann, keine Ahnung, 45 Minuten später gestartet. Mhm. Und es ging sich alles aus.
Perfekt, perfekt. Und wie nervös ist man dann in so einem Zeitpunkt oder in so einem Zeitraum, wenn sowas entschieden wird? Ist das sehr nervös oder ist das dann eigentlich eher so Daily Business schon?
Nee, also sowas ist nicht Daily Business. Mhm. Weil ich hatte das mal bei der Deutschlandtour in meiner Rolle. Dort bin ich auch im Rennfeld vorne weggefahren, um im Prinzip Koordinierung mit der Polizei und mit den Behörden zu machen. Dort wussten wir gar nichts, da haben wir Rennfahrer gestreikt. Bei Tölz, es hat geregnet wie Sau.
Ja.
Und wir wären übers Kühtai gefahren in Österreich und das Ziel war in Seefelden.
Ja. Ja.
Und auf dem Kühtai oben hat es geschneit.
Oh Gott.
Oder Schneeregen.
Ja, ja, ja.
So, und die Rennfahrer sind einfach stehen geblieben und haben gesagt, so, wir fahren nicht los.
Ja.
Und wir wussten es nicht. Wir sind losgefahren und gucken.
Kommt keiner.
Kommen nicht. Genau. Und dann ging erstmal die Verhandlung los.
Ja.
Die haben gesagt, wir fahren dann nicht rüber, ist zu gefährlich.
Ja.
Dann war irgendwie klar, das wird nichts, das kriegen wir nicht hin.
Ja.
Und dann auch jetzt im Nachgang Lob an die Polizei und an die Behörden in Österreich.
Okay.
Dort haben wir super schnell alle, die sich mit der Streckenplanung oder ein bisschen mit dem Thema befassten, haben wir auf die Karte geguckt und jedem war klar, okay, wir fahren da längs.
Mhm.
Das heißt, wir haben einfach das Kühtai abgeschnitten oder links liegen lassen, und haben abgekürzt.
Ja.
Auch da war es wieder ein Rechenexempel zu sagen, okay, wann starten wir, damit wir ungefähr ins Ziel. Dann haben wir gesagt, okay, wir warten noch ein bisschen.
Mhm.
Dann musst du wieder rechnen, was fahren sie jetzt für einen Schnitt, weil ohne Kühtai ist der Schnitt höher etc. Also es war wieder ein Rechenbeispiel. Und hinzu kommt, dass wir eine Strecke gefahren sind, die natürlich weder genehmigt noch abgesperrt noch geplant war.
Mhm.
Und dort sei in Absprache mit den Feuerwehren die Strecke so abgesichert, dass es keinem aufgefallen ist, dass die Strecke im Prinzip
nicht freigegeben war.
Ja, nee, und auch 3 Stunden vorher erst entschieden wurde, wir fahren da längs mit einem
Profi-Radrettern.
Ja. Also standen überall Streckenposten, die haben sich da lokal organisiert und das war irgendwie großartig.
Du bist ja bei den diversen deutschen Rennen mit involviert. Ich finde immer, es gibt rund um die Cyclassics so eine enorme Sicherheitsdiskussion, also bei den Jedermännern. Da knallt es dann mal und so, aber in Frankfurt ist ja ein ähnliches Rennen bei Eschborn Frankfurt am Start, bei den Jedermännern auch genauso. Und für mein Dafürhalten ist da dieses Sicherheitsthema nie so präsent wie hier in Hamburg. Ist das so oder ist das einfach nur so mein Eindruck, der nicht stimmt?
Auch das wäre wirklich mal ein Thema für einen ganzen Podcast, das vielleicht auch nochmal mit Hard Facts zu untermauern. Aber faktisch ist, glaube ich, letztes Jahr in Hamburg weniger oder genauso viele Stürze oder Rettungswagen-Einsätze. Ja. Irgendwas muss ich um es zu messen.
Ja, na klar.
Und nicht jeder Sturz kriegt im Prinzip der Veranstalter oder die Organisation mit. Die meisten gehen ja zum Glück glimpflich aus oder haben vielleicht nur Materialschaden. Ja. Aber was man natürlich hat, sind Rettungsmitteleinsätze. Und da ist natürlich aber auch der Zuschauer, der im Ziel umknickt an der Bordsteinkante oder irgendwie stolpert,
zählt da genauso zu. Ja.
Aber man sieht natürlich, okay, Schlüsselbeinbrüche oder sowas, auch bei Datenschutz, aber das weiß man dann schon, was ist passiert und wie viel Rettungswageneinsätze gab es auf der Rennstrecke. Das sind also schon valide Zahlen und da zeigt sich jetzt nicht, dass die Cyclassics deutlich gefährlicher wären als andere Rennen.
Ja.
Man muss aber sagen, die Cyclassics hatten mal 25.000 Teilnehmer und wenn 25.000 Menschen Sport machen, auch auf einer Skipiste, dann passiert einfach was.
Mhm.
Und das sind natürlich Dimensionen, die man sich nicht vorstellen kann und vorstellen will. Und wenn man nicht aus dem Radsport kommt, dann ist so ein Sturz erstmal ein massiv traumatisches Erlebnis. Mhm. Ich hatte auch einen Freund, der ist Triathlet, der war in einen Sturz nicht verwickelt, aber vor ihm hat's geknallt, wie wir sagen, und zwar ordentlich auch mit Rettungswagen. Mhm. Der ist nicht mehr weitergefahren, weil er sagte, ich
kann nicht mehr.
Ja, der war schockiert. So, okay. Und das ist halt was, das hat sich über die Jahre, glaube ich, einfach entwickelt. Und bei den wahnsinnigen Starterzahlen und dann natürlich auch dem Fokus, der von der Presse da drauf gelegt wurde, Crash Classics, und es waren eben Bilder vom RTW auf der Bild-Zeitung Montag früh. Und ich glaube, das hat sich einfach hochgeschaukelt über die Jahre.
Okay.
Und man muss natürlich auch sagen, diese Classics sind das älteste Rennen in der Dimension in Deutschland. Das heißt, die haben die längste Historie und natürlich auch die längste Sturzvergangenheit.
Okay. Na gut. Wie du sagst, vielleicht in einer der nächsten Folgen und von deinen Auftritten als Stammgast. Ich habe, bevor wir den Podcast beenden, habe ich dir noch was mitgebracht, weil wir wollen dich ja auch so ein bisschen als kleines Orakel hier benutzen im Podcast. Und zwar startet ja jetzt die diesjährige Tour de France und der Podcast, ich habe gerade mal auf den Kalender geguckt, wir nehmen natürlich nicht live auf, aber wird am 16. Juli erscheinen. Und da sind wir bei der Tour de France, die ist dann schon ein bisschen gelaufen, da sind wir dann mittlerweile angekommen bei Etappe 11. Zwar von Toulouse nach Toulouse, 154 Kilometer vorweg. Die Etappen vorweg sind in der Regel eher flach. Es gibt eine Bergankunft gibt es dann schon. Aber mach jetzt mal was ganz Gemeines. Ich möchte von dir einfach mal wissen, wer liegt vorne, wer liegt in Gelb? Wen siehst du aus deutscher Sicht da vielleicht auch schon irgendwie gut performen, überraschend performen? Siehst du irgendwie Überraschungen dieses Jahr bei der Tour? Auf wen achtest du und auf wen sollten wir vielleicht auch ein bisschen achten? Du aus Expertensicht.
Puh.
Ja, also, ist gemein, ne?
Nö, aber erstmal will ich sagen, so ganz tief bin ich nicht drin, sondern eher auch mittlerweile Fanboy. Ja. Aber höre Podcasts oder lese oder verfolge das natürlich, weil ich glaube, es wird wieder ein Zweikampf zwischen Pogacar und Vingegaard. Und so wie sich's aktuell gestaltet oder was jetzt die Vorbereitung gezeigt hat, scheint Pogacar doch immer noch in seiner eigenen Welt zu fahren. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass Vingegaard einfach nochmal ein bisschen aufholen kann Richtung Tour de France, weil einfach wieder dieser Sturz, der letztes Jahr, ich habe jetzt wieder in der Doku die Bilder gesehen, da gibt es einem immer noch Gänsehaut, dass der da lag und sagt, ich hatte einfach Panik, weil ich nicht mehr atmen konnte. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, dass wir drüber diskutieren, ist er in der Lage, die Tour de France zu gewinnen, ist das eine unfassbare Leistung.
Ja, total.
Also daher gehe ich mal von aus, dass die zwei das unter sich ausmachen. Mhm. Die Tour dieses Jahr ist eher ja zu Beginn mindestens eher wieder eine klassische Tour. Das heißt relativ viele Flachetappen, auch wenn mit Mühe de Bretagne etc. ein paar spektakuläre Highlights eingebaut wurden. Aber grundsätzlich ist die erste Woche der Sprinter. Und das ist halt leider immer ein Potenzial, wo sich ein, zwei verabschieden, weil sie wegen Defekt oder Pech oder vielleicht auch Unvermögen abgehängt werden. Oder es auch immer mal wieder einen Podiumskandidaten erwischt durch einen Sturz und der dann einfach ausscheidet. Jetzt gehen wir aber von einem normalen Verlauf aus, dass die Topfahrer nicht stürzen. Es wird spekuliert, ob die ein oder andere Team versucht, mal Pogacar zu überraschen oder vielleicht auch Jumbo-Visma zu überraschen, auf einer Flachetappe im Wind das Feld zu zerlegen. Die sind aber auch vorbereitet und haben Wout van Aert dabei, alleine für zwei oder drei fährt und Pogacar hat Nils Pollitt, der genau auch das kann. Und die werden darauf vorbereitet sein. Ich denke, dass das Zeitfahren ein entscheidender Punkt sein wird. Und ich denke, dass auch ein Remco Evenepoel gesagt hat, so das Zeitfahren ist meine Möglichkeit. Und das würde ich ihm auch wünschen. Auch er hat eine fiese Sturzhistorie hinter sich. Und ich denke, dass er beim Zeitfahren der Stärkste sein wird.
Ja,
okay. Und vielleicht es sogar dann auch für Gelb reicht.
Ja.
Wobei 11. Etappe hast du gesagt.
11. Etappe, genau.
Da kommt dann schon, glaube ich, schon vor dem ersten Ruhetag das Massiv Central. Das sind immer sehr, sehr spannende Etappen.
Ja.
Da kann natürlich auch mal sein, dass eine Ausreisergruppe, dass auch ein Fahrer vielleicht die ersten zwei Wochen das Trikot trägt und das dann mit allem, was er hat, verteidigt. Mhm. Das kann passieren. Aber ich würde jetzt einfach sagen, so Remco fährt in Gelb, weil er sich das beim Zeitfahren geholt hat. Mhm. Im Massiv Central kann er es noch verteidigen. Und in den Bergen wird dann der Stärkste.
Kommen dann die beiden Großen zum Tragen.
Ich glaube, dass Pogacar kommt. Wenn er keine Fehler macht, dann scheint er der Stärkste zu sein. Und die spannende Frage bei einem normalen Verlauf ist einfach, wer wird Dritter? Und die ist, glaube ich, spannender denn je.
Okay, okay. Wie siehst du die Rolle von Bora Hansgrohe oder Red Bull Bora Hansgrohe dieses Jahr?
Das Sturzthema ist sicher eins. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, Bora hat ein Team aufgestellt, nur um ihn über die ersten 9 Tage zu bringen. Vielleicht versucht man auch, Etappen zu gewinnen, um einfach mal den Druck von der Mannschaft zu nehmen. Ich bin da jetzt wirklich Fanboy und deutscher Radsport-Fan und hoffe und wünsche einfach, dass Lipowitz der einfach zeigt, was er kann, weil es ist davon auszugehen, dass es auch in dem Hochgebirge so ein Tempo angeschlagen wird, dass nicht viel Raum für Spielchen ist, sondern es einfach ein Ausscheidungsfahren gibt.
Ja.
Und dann würde ich Lipowitz wünschen, dass er den Weg, den er gerade geht, dass er den weitergehen kann und dass er dann einfach zeigt, wie stark er ist. Und
okay.
für was das dann reicht und ob er dann stärker ist als Primoz Roglic, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich würde es ihm einfach wünschen, dass er seinen Weg so weitergeht, weil es ist wirklich beeindruckend, die Dauphiné, die er gefahren ist.
Kann es da eine Parallele geben zu 96, 97?
Nein, das ist einfach. Ich finde, man wird dem auch nicht mehr gerecht. Es ist eine andere Zeit und Jan Ullrich hin oder her, es war einfach eine andere Zeit, es waren andere Rahmenbedingungen und ich verstehe auch diese Schwarz-Weiß-Welt von euch Journalisten.
Ich Journalisten.
Ich möchte das aber differenzierter betrachten. Wenn Lipowitz Siebter wird, dann ist das ein brutaler Erfolg, wenn man so kurz Rad fährt und sich einfach auch diesem Stress aussetzt, den eine Tour de France bringt. Ja. Also nicht nur im Radrennen selber. Also da ist auch ein Wahnsinnsstress. Ich bin sie ja noch nie gefahren, aber das sagen alle. Das ist einfach nochmal, das ist ein komplett anderes Rennen. Mhm. Jetzt auch als ein Giro d'Italia. Und natürlich dieser ganze Hype drumherum.
Mhm. Ja, total.
Man tut niemandem Gefallen, wenn man jetzt zu viel zurückblickt und sagt, das ist der neue Zabel, das ist der neue Ullrich.
Nee,
wir haben eine andere Zeit und die Jungs haben auch die Chance verdient, ihren eigenen Weg und auch ihre eigene Karriere zu gestalten und ihren eigenen Namen mit irgendwas zu verbinden.
Nein, okay, verstanden. Vielen Dank an der Stelle. Auf welche deutschen Fahrer sollte man denn außer Florian Lipowitz sonst noch achten? Deutscher Meister Georg Zimmermann? Ist das ein Thema, auf den man gucken sollte? Oder wen siehst du sonst noch so in einer Rolle, der mal, weiß ich nicht, eine Etappe gewinnen könnte? Also ich glaube, Kemner ist ja dieses Jahr nicht mit dabei, aber Emanuel Buchmann fährt ja wieder mit. Ich glaube, Max Schachmann ist auch mit dabei.
Ja, also Schachmann wird sicherlich Helferdienste vollbringen müssen.
Ja.
Vielleicht darf er mal in eine Gruppe gehen. Es geht schon Richtung, glaube ich, Zimmermann. Ich habe das deutsche Meisterschaftsrennen intensiv verfolgt. Und freue mich wirklich, dass er den Titel geholt hat, weil er ja auch einen Platten hatte und da wirklich in der richtigen Gruppe war, wieder zurückgefallen ist und zum Glück wieder nach vorne kam. Also ich glaube, er war auch wirklich einer der Stärksten und er ist einfach ein Fahrer, dem man gerne zuguckt. Er ist einfach frei raus, ein ehrlicher, sympathischer Typ.
Ja.
Also ihm würde ich es wirklich gönnen.
Okay.
Ich glaube jetzt nicht, dass Emanuel Buchmann hätte sicherlich vielleicht auch die Möglichkeit, in der Ausreißergruppe mal was zu holen. Ich glaube aber, dass sein Ziel das GC sein wird, dass er sicherlich Top 10 vielleicht sogar anpeilt und scheint vom Formaufbau irgendwie zu passen.
Okay.
Aber auch er hat wieder diese erste Woche, die er überstehen muss, wie alle anderen auch. Also daher Georg Zimmermann, bei Pascal Ackermann glaube ich nicht mehr, dass er irgendwas gewinnt.
Auch kein Sprints?
Nein.
Nein, okay.
Nein, das glaube ich nicht mehr.
Okay.
Gönnen würde ich es wirklich jedem.
Klar.
Aber am ehesten Zimmermann, der wirklich robust ist, der ja auch im Gebirge, also auf dieser Massiv-Central-Etappe, das wäre was. Wenn es die Konstellation zulässt, das hat sich ja auch gezeigt, dass wenn Pogacar sagt, ich will heute gewinnen, dass er das dann
macht er das.
Dass er dann auch macht.
Michael, das war's. Vielen Dank. Danke für die erste Stammgastfolge hier in der zweiten Luft. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich Michael als Stammgast hier nominiert habe. Und ja, freue mich über jede Bewertung, jedes Feedback zur Folge. Ich glaube, Michael auch. Das leite ich ihm natürlich dann ungefiltert direkt weiter.
Unbedingt, ja.
Vielen
Dank. Hat mir echt Spaß gemacht.
Mir
und
auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.